Ja, wir wollen uns an 5 Abenden mit der biblischen Lehre von den Heilszeiten beschäftigen oder von den Haushaltungen oder schwäbisch ausgedrückt mit dem Dispensationalismus. Das ist das theologische Fremdwort dafür, die biblische Lehre von den Heilszeiten. Und ich habe einleitend 3 Beispiele, die uns deutlich machen sollen, dass es wirklich wichtig ist, hinzuschauen, welches Bibelwort steht wo in der Bibel und ist für welche Zeit gegeben und für welche Gruppe oder für welche Menschen. Wir können nicht einfach jedes Bibelwort wie einen Stein aus dem Steinbruch herausbrechen und damit machen, was wir wollen. Wir müssen vom Zusammenhang her schauen, wo steht es und zu wem ist es gesprochen. Stell dir mal vor, du machst gerade Urlaub in England und du wohnst bei einer christlichen Familie puritanischer Prägung. Die Puritaner ist eine besonders strenge Heiligungsbewegung in England. Am Sonntagmorgen sitzt du am Frühstückstisch und verlierst einen Knopf an deiner Bluse. Du hebst ihn auf und sagst, kein Problem, den nähe ich schnell nachher wieder dran. Da antwortet der Hausvater, der Gastgeber, ganz entsetzt mit 2. Mose 31, Vers 15. 6 Tage soll man seine Arbeit verrichten, aber am 7. Tag ist Sabbat, ein Tag völliger Ruhe, heilig dem Herrn. Jeder, der am Tag des Sabbats eine Arbeit verrichtet, muss getötet werden. Punkt. Beispiel 2. Du bekommst am Arbeitsplatz in der Sommerhitze einen Schwächeanfall und musst dich kurz hinlegen. Da kommt ein gläubiger Arbeitskollege, der zu einer Pfingstgemeinde gehört und fragt, ob er unter Handauflegung mit dir um Heilung beten darf. Du bist unsicher, aber er schlägt seine Bibel auf und liest dir Markus 16, Vers 17 vor. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Beispiel 3. Du fährst über eine Kreuzung, als es plötzlich kracht. Es entsteht erheblicher Sachschaden, Menschen werden aber glücklicherweise nicht verletzt. Dann stellt sich heraus, dass der Verursacher des Unfalls ein Mann aus dem Irak ist, aus der Stadt Babylon. Da geht dir das Bibelwort aus Psalm 137, Vers 8 bis 9 durch den Kopf. Tochter Babel, du Verwüsterin, glücklich, der dir vergilt dein Tun, das du uns angetan hast. Glücklich, der deine Kinder ergreift und sie am Felsen zerschmettert. Ja, das sind alles Worte aus der Bibel, die ich vorgelesen habe. 3 Verse aus verschiedenen Zusammenhängen, die stehen in der Heiligen Schrift. Frage: Ist jeder Vers der Bibel Gottes Wort? Ja, uneingeschränkt. Ja, von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22, Vers 21. Jeder Vers der Bibel ist Gottes Wort, von Gott eingegeben. Frage 2. Ist jeder Vers der Bibel für uns Christen heute verbindlich? Nein. Das haben die 3 Beispiele eben gezeigt. Jeder Vers der Bibel ist Gottes Wort, aber nicht jeder Vers der Bibel gilt uns als neutestamentlichen Christen heute. Frage 3. Wie können wir dann erkennen, welche Aussage der Schrift für uns heute verbindlich ist und welche nicht? Nach welchem Maßstab, nach welchen Kriterien können wir die Bibel anwenden? Wir brauchen also Schlüssel zum Verständnis der Bibel. Und ich nenne jetzt im Folgenden 4 Schlüssel, mit denen wir schon einmal zu einem Grundbibelverständnis kommen können. Man nennt diese Schlüssel auch in der Theologie die vier hermeneutischen Schlüssel. Hermeneutik ist die Lehre von der Bibelauslegung. Also vier Schlüssel zur Auslegung der Bibel. Ich muss heute hier alles sichern, weil der Ventilator sonst die Sachen wegbläst. A. Die Heilige Schrift legt sich selber aus. Diesen Grundsatz hat Dr. Martin Luther entdeckt und aufgestellt. Ganz zu Recht. Die Bibel legt sich selber aus. Das heißt, ich brauche nicht unbedingt theologische Hilfsmittel. Die können ganz hilfreich sein, die können aber auch völlig wegführen und auf falsche Fährten führen. Aber zunächst einmal können wir sagen, die Heilige Schrift legt sich selber aus. Wenn ich nur die Bibel habe, da steht alles drin. Natürlich haben schon andere Menschen vor uns den Heiligen Geist gehabt und haben richtige und gute und wichtige Erkenntnisse gehabt. Und sie sind irgendwo niedergeschrieben. Und es gibt gute Bücher, in denen wir das nachlesen können. Aber zunächst gilt, die Heilige Schrift legt sich selber aus. Der zweite Grundsatz: Jesus Christus ist die Mitte der Heiligen Schrift. Wenn ich die Zirkelspitze woanders einsteche, wird alles schief. Das sehen wir an der Lehre der Zeugen Jehovas, die nicht die Spitze des Zirkels bei Jesus Christus eingestochen haben, sondern bei ihnen ist die Mitte Jehova und die Lehre, dass man für immer im Paradies auf dieser Erde leben kann, als Beispiel. Oder auch die Siebenten-Tags-Adventisten stechen letztlich den Zirkel beim Sabbat ein. Das würden sie zwar nicht zugeben und nicht wahrhaben wollen, aber sie stechen ihn letztlich beim Sabbat ein. Ehemalige Adventisten, die von dort rausgefunden haben, die bestätigen das allemal, dass eine Akzentverschiebung stattgefunden hat. Jesus Christus muss die Mitte der Heiligen Schrift sein und er ist es auch. Wilhelm Busch sagt, die Bibel spricht auf jeder Seite von Jesus. Auch schon im Alten Testament, nicht erst im Neuen. Dann C. In der Heiligen Schrift finden wir eine fortschreitende Offenbarung von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22. Was soll das bedeuten? Fortschreitende Offenbarung heißt, dass zum Beispiel Gott die Lehre von der Entrückung der Gemeinde nicht schon im ersten Buch Mose ausführlich geoffenbart hat. Da haben wir einen Hinweis darauf in der Entrückung des Henoch, aber wir haben noch nicht die ausführliche Lehre von der Entrückung, auch nicht schon bei Abraham, sondern die hat erst der Apostel Paulus in dieser Tiefe geoffenbart bekommen und so finden wir sie in den Paulusbriefen, die Lehre von der Entrückung der Gemeinde. Oder ein Wort aus Jesu Mund. Er sagt am Abend vor seiner Kreuzigung zu den Jüngern, dass er ihnen noch viel mehr zu sagen hätte, dass sie es aber jetzt noch nicht tragen könnten. Und so verschweigt er ihnen noch wichtige Wahrheiten, weil da einfach die Zeit noch nicht reif war. Er konnte mit ihnen da noch nicht darüber sprechen, über das Geheimnis des mit ihm gestorben Seins und mit ihm auferstanden Seins, weil er selber noch nicht gekreuzigt und auferstanden war. Und andere Wahrheiten. Er sagt, ich hätte viel Wichtiges für euch, aber jetzt ist der Zeitpunkt noch nicht da. Das steht in Johannes 16, Vers 12, was ich eben anriss. Noch ein letzter Punkt, ein vierter hermeneutischer Schlüssel zur Bibelauslegung. Der rote Faden, der sich durch die Bibel zieht, ist die Heilsgeschichte, die sich in verschiedenen Heilszeiten untergliedert. Es gibt einen unsichtbaren roten Faden, der sich durch die Bibel zieht. Wer die Bibel liest, stellt fest, es ist systematisch aufgebaut. Es beginnt mit der Schöpfung und dann wird der Fall berichtet. Und dann geht es weiter über das Alte Testament hin zum Neuen bis in die Offenbarung, bis zur Vollendung. Es zieht sich ein roter Faden heils Epochen oder Haushaltungen. Und damit wollen wir uns in diesen 5 Tagen beschäftigen, jetzt auch im Folgenden. Die biblische Lehre von den Heilszeiten. Über die Zahl dieser Heilszeiten, dieser verschiedenen Haushaltungen, die wir in der Bibel erkennen, sind sich nicht alle Christen einig. Es gibt sogar einzelne Christen, die gar nicht wahrhaben wollen, dass es solche Heilszeiten gibt, die das ablehnen. Die sagen, das braucht man nicht. Man muss die Bibel nicht in Heilszeiten unterteilen. Man kann jeden Vers der Bibel nehmen und ihn für sich anwenden. Das kann man in einer gewissen Weise auch. In einer seelsorgerlichen Weise kann ich tatsächlich jedes Bibelwort auf mich anwenden. Gott kann sogar durch den Schöpfungsbericht zu mir sprechen. Es war finster auf der Tiefe und die Erde war wüst und leer. Und darin kann sich ein Mensch erkennen. Gott kann durch das Geschlechtsregister des Esau zu mir reden, wenn er will. Das kann er. Er ist souverän. Er kann durch Propheten des Alten Testamentes reden oder durch das, was Jesus oder die Apostel gelehrt haben. Jedes Wort der Bibel kann mich ansprechen. Jedes Wort kann seelsorgerlich mir zum Trost werden oder zur Hilfe. Aber lehrmäßig ist nicht jedes Wort der Bibel heute an mich als Christ gerichtet. Es ist die Frage, wie können wir die Existenz von Heilszeiten von der Schrift her beweisen? Wie können wir das wirklich mit der Bibel beweisen, dass es solche Heilszeiten gibt? So, da fangen wir mal ganz vorne an. Wir können beweisen, dass es mindestens 2 Heilszeiten geben muss. Ja, wir haben ja in unserer Bibel ein altes und ein neues Testament. Und das ist nicht zufällig so. Und wenn wir Johannes 1, Vers 17 lesen, da wird es anders ausgedrückt. Da sagt Johannes, das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Interessanter Unterschied, das Gesetz wurde durch Mose gegeben, aber die Gnade ist nicht durch Christus gegeben, sondern geworden in seiner Person. Er ist die Gnade in Person. Hier haben wir schon 2 ganz grundverschiedene Heilszeiten in der Bibel. Die Zeit des Gesetzes von Mose an und die Zeit der Gnade von Jesus Christus an. Das sind 2 ganz verschiedene Paar Stiefel in ein und derselben Bibel. So, wir können diese Zeiten auch nennen Altes und Neues Testament, wenn wir es grob ausdrücken. Ja? Gesetz und Gnade, Altes und Neues Testament. So, nun begann aber das Gesetz nicht mit 1. Mose 1, sondern das Gesetz wurde dem Volk Israel erst in 2. Mose 19 gegeben. Was ist mit diesem ganzen Abschnitt davor, von 1. Mose 1 bis 2. Mose 19, da müssen wir mindestens eine 3. Heilszeit haben, diese Zeit, bis das Gesetz anfängt. Dann hört das Gesetz auf mit dem Zeitalter der Gnade, mit Jesus Christus, aber auch danach kommt noch ein weiteres Zeitalter in der Bibel, denn in Hebräer 6, Vers 5 wird von einem kommenden Zeitalter gesprochen. Und dieses kommende Zeitalter meint, das sogenannte 1000-jährige Reich, das Reich der 1000 Jahre, in dem Jesus Christus sichtbar hier auf dieser Erde leben und regieren wird nach seiner sichtbaren Wiederkunft. Da haben wir schon mindestens 4 Zeitalter von der Bibel her nachgewiesen. Gesetz und Gnade, die beiden großen Hauptzeitalter, und vor dem Gesetz muss es etwas gegeben haben und nach dem Zeitalter der Gnade wird es noch einmal die Zeit des 1000-jährigen Reiches geben. Da hätten wir schon 4. Nun können wir aber die erste Spanne nochmal unterteilen in 2 weitere Gruppen und dann ergeben sich insgesamt 7. Dr. Scofield, der die Scofield-Bibel herausgegeben hat mit diesen vielen wertvollen Anmerkungen, listet 7 Haushaltungen auf. Jakob Kröker ebenfalls, Erich Sauer ebenfalls und auch Fritz Hubmer. Das sind Namen, die ich jetzt hier einfach mal nenne, Heilsgeschichtler, Lehrer, die sich im Besonderen mit der Aufteilung der Bibel beschäftigt haben in dieser Heilszeiten. Und sie kommen alle auf 7 Haushaltungen. Das ist sicher kein Zufall, dass es 7 sind, denn ihr wisst, das ist die biblische Zahl. Und die wollen wir uns nun anschauen, diese 7 Heilszeiten. Und ich möchte sie zuerst nennen und danach gucken wir sie uns kurz auf ein paar Dias an. Die erste Zeit ist die Zeit der Unschuld. Das ist die Zeit von der Schöpfung Adams bis zum Sündenfall. Die Zeit der Unschuld, also bevor Sünde in die Welt kam. Ihr wisst ja, dass es nur 4 Kapitel in der Bibel gibt, die nicht direkt oder indirekt mit der Sünde zu tun haben. Die ersten 2 Kapitel, 1. Mose 1 und 2, und die letzten 2 Kapitel, Offenbarung 21, 22. Die ersten beiden, da gab es noch keine Sünde, die letzten beiden, da wird es keine Sünde mehr geben. Und der Rest, über 800 Kapitel, hat direkt und indirekt mit der Sünde zu tun. Da sehen wir, was da für eine Katastrophe passiert ist, bei dem Fall unserer Ureltern. Also die Zeit der Unschuld von Adam bis zum Sündenfall. Dann haben wir danach die Zeit des Gewissens. Nach dem Sündenfall bis zur Sintflut. Das nennen wir die Zeit des Gewissens, weil Gott da noch gar keine Regeln gegeben hat, gar keine Gebote. Da mussten die Menschen einfach nach ihrem Gewissen leben. Drittens, die Zeit unter der Verwaltung durch den Menschen oder die Zeit der obrigkeitlichen Verwaltung. Das ist von der Sintflut bis zum Turmbau zu Babel. Warum wird diese Zeit nochmal unterschieden von der Zeit vorher, vor der Sintflut, wo eben die Zeit des Gewissens war? Wir können das ganz klar von der Bibel her belegen, dass wir die nochmal unterscheiden müssen. Als Kain seinen Bruder Abel erschlagen hatte, da hat Gott an dessen Stirn, an Kains Stirn, ein Zeichen gemacht, damit er von niemandem, der ihn finden würde, getötet würde. Interessant, da steht im Hebräischen, dass er ein Taf an die Stirn bekommen hat. Und Taf ist der hebräische Buchstabe, der am allerähnlichsten ist dem Kreuz. Vielleicht war das schon ein erster Hinweis auf das Kreuz. Gott machte Kain ein Taf, eine Art Kreuz auf die Stirn. Und nach der Sintflut führte Gott die Todesstrafe ein und sagte, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden. Kain schützte er vor dem Getötetwerden. Und danach sagt Gott, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut muss durch Menschen vergossen werden. Das heißt, er setzt Menschen als Richter über solche ein, die Blut vergießen. Und da sehen wir, da ist eine Änderung eingetreten. Das ist nicht das Gleiche. Hier hat sich etwas verändert in der Verhaltensweise Gottes mit den Menschen. Dann haben wir von Kapitel 12 an, 1. Mose 12, die Zeit der Patriarchen oder Erzväter. Da beginnt ja mit Abrahams Berufung so langsam die Vorgeschichte Israels, also von da ab Abraham, Isaak, Jakob und dann die 12 Stämme, die Zeit der Patriarchen, das ist also der Rest des 1. Mosebuches praktisch, Anfang des 2. Mosebuches. Und dann kommt fünftens eine sehr lange Heilszeit, die Zeit des Gesetzes von dem Berg Sinai an, als Mose die Gebote empfing, bis zur Kreuzigung Jesu, die Zeit des Gesetzes. Danach die Zeit der Gnade, spätestens vom Pfingsttag an, die Zeit der Gnade oder die Zeit der Gemeinde und dann eben am Ende die Zeit des Königreichs oder tausendjährigen Reichs Christi auf dieser Erde. Man könnte auch zwischen diesen letzten beiden Zeiten noch eine weitere hinzufügen, denn zwischen der Hinwegnahme der Gemeinde und dem tausendjährigen Reich wird ja die sogenannte Trübsalszeit liegen. Manche nehmen die noch als Extrazeit, aber das ist eigentlich nicht ganz korrekt. Sie gehört normal noch zur Zeit Israels dazu. Vom Alten Testament her knüpft da Gott wieder an. Von daher muss man da nicht noch eine extra Heilszeit einfügen und könnte es so lassen bei dieser 7er Aufzählung. Jetzt wollen wir uns das Ganze mal kurz auf den Dias anschauen. Wir haben gesehen, dass Gott im Lauf der Geschichte verschiedene Zeitalter oder Haushaltungen eingeplant hat. Und innerhalb dieser verschiedenen Heilszeiten hat sich Gottes Handlungsweise verändert. Gottes Wesen verändert sich nie. Gott ist und bleibt immer derselbe, sagt uns auch der Hebräerbrief. Der Himmel wird zusammengerollt wie ein alter Mantel, du aber bleibst, Hebräer 1. Und dann Hebräer 13, Jesus Christus derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Gottes Wesen verändert sich nicht. Gott war im Alten Testament der liebende Gott und der Heilige. Gott ist im Neuen Testament der liebende Gott und der Heilige. Sein Wesen verändert sich nie. Aber sein Handeln hat sich im Laufe der Geschichte durchaus verändert. Man kann Gottes Handeln innerhalb der Haushaltungen mit einem wirklichen Haushalt, mit einem Familienhaushalt vergleichen. Wenn am Anfang zwei heiraten, so wie jetzt Annegret und Johannes, dann ist mal nur das Ehepaar da. Und das Ehepaar hat eine bestimmte Verhaltensweise, wie sie sich verhalten im Haushalt, bei ihnen in der Wohnung und so. Kommt ein Kind oder später dann mehrere, verändert sich die Verhaltensweise der Eltern. Sie müssen sich ja einstellen auf die Kinder, es werden neue Regeln eingeführt. Die Verhaltensweise verändert sich mit jedem Kind. Reifen die Kinder heran, werden die Familienangelegenheiten erneut in einer anderen Weise gehandhabt. Gehen die Kinder später einmal aus dem Haus, wird's wieder anders. Es verändert sich in einem Haushalt. Es sind verschiedene Regeln, die einfach aufgestellt werden. Und das gleiche Muster finden wir in der Verfahrensweise Gottes mit der Menschheit. Und das Ganze, wie sich Gottes Verhalten im Laufe der Zeit verändert hat, möchte ich jetzt in meinem zweiten Teil heute Abend zeigen an einem Begriff, den wir alle gut kennen, den wir ständig im Mund führen, nämlich an dem Begriff Segen. Wir wollen einmal den biblischen Segensbegriff jetzt unter dem Aspekt der Heilsgeschichte der verschiedenen Zeitalter Gottes anschauen. Segen ist ja ein Zentralbegriff der biblischen Sprache. Das Wort kommt in jedem Gebet vor und in jeder Predigt ungezählte Male. Das fällt uns gar nicht auf, wie oft wir das Wort verwenden. Segen oder segnet und so weiter. Und dieser Begriff hat sich im Lauf der Heilsgeschichte verändert. Das können wir jetzt gleich miteinander in unserer Bibel nachvollziehen. In den ersten 5 Haushaltungen, Zeit der Unschuld, Zeit des Gewissens, Zeit der Patriarchen bis hin zur Zeit des Gesetzes, hat Segen viel mit Fruchtbarkeit zu tun gehabt. Wir wollen einmal aufschlagen, die Zeitepoche der Unschuld. Ganz am Anfang vor dem Sündenfall, da kommt schon das Wort Segen vor. 1. Mose 1, Vers 28. 1. Mose 1, Vers 28. Das kennen wir gut, das ist der Schöpfungsbericht. Und da heißt es, nachdem Gott die Menschen gemacht hatte nach seinem Bild, und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Segen im Zusammenhang mit Fruchtbarkeit. Hier schon, gleich wo das Wort zum ersten Mal vorkommt in der Bibel, das Wort Segen. Segen und Fruchtbarkeit steht zusammen. Dann haben wir 1. Mose Kapitel 9, Vers 1. Da springen wir jetzt in die Zeit der Obrigkeit, in die Zeit, als Gott durch Menschen verwaltet hat. 1. Mose 9, Vers 1. Das ist nach der Sintflut. Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Er segnete und wieder Fruchtbarkeit. Segen und Fruchtbarkeit hängt ganz stark zusammen. Dann gehen wir in das nächste Zeitalter, das mit Abraham beginnt, 1. Mose 12. Die ganz bekannten Verse, 1. Mose 12, Vers 1 bis 3. Und der Herr sprach zu Abram: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und will dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Es kommt mir auf Vers 2 an. Ich will dich zu einer großen Nation machen und will dich segnen. Segen wieder im Zusammenhang mit Fruchtbarkeit. Ich will dich zu einer großen Nation machen. Wir sehen Segen und Fruchtbarkeit. Und jetzt lesen wir die wichtigste Stelle zum alttestamentlichen Segensbegriff, die wir in 5. Mose 7 finden. 5. Mose 7. Da wird uns in wunderbarer Weise zusammengefasst, was alttestamentlicher Segen ist, was in zur Zeit des Alten Testamentes Segen bedeutete. 5. Mose 7, von Vers 12 an. Und es wird geschehen, dafür, dass ihr diesen Rechtsbestimmungen gehorcht, sie bewahrt und sie tut, wird der Herr, dein Gott, dir den Bund und die Güte bewahren, die er deinen Vätern geschworen hat, sagt Mose zu dem Volk Israel. So, und jetzt kommt's. Und er wird dich lieben und dich segnen und dich zahlreich werden lassen. Er wird die Frucht deines Leibes segnen und die Frucht deines Landes, dein Getreide, dein Most und dein Öl, den Wurf deiner Rinder und den Zuwachs deiner Schafe in dem Land, das er deinen Vätern geschworen hat, dir zu geben. Gesegnet wirst du sein vor allen Völkern, kein Unfruchtbarer und keine Unfruchtbare wird bei dir sein, noch bei deinem Vieh. Merkt ihr, wie hier ganz stark Fruchtbarkeit betont wird? Segen heißt zuerst einmal Fruchtbarkeit, und zwar bei Frau, Mann und beim Vieh. Das war im Alten Testament ganz wichtig, Fruchtbarkeit. Das zweite Kennzeichen alttestamentlichen Segens heißt Gesundheit. Der nächste Vers, 15. Und der Herr wird jede Krankheit von dir abwenden. Stellt euch vor, wenn das heute noch so wäre. Der Herr wird jede Krankheit von dir abwenden. Da wäre unser Bruder Ralf Euler arbeitslos von heute auf morgen. Jede Krankheit von dir abwenden. Und keine der bösen Seuchen Ägyptens, die du kennst, wird er auf dich legen, sondern er wird sie auf alle deine Hasser bringen. Im Volk Israel keine Krankheit. Alttestamentlicher Segen, wenn das Volk im Gehorsam geblieben wäre. Und noch etwas, ein drittes Kennzeichen alttestamentlichen Segens, Sieg über Feinde. Und du wirst alle Völker verzehren, die der Herr, dein Gott, dir preisgibt. Du sollst ihretwegen nicht betrübt sein und du sollst ihren Göttern nicht dienen, denn das wäre ein Fallstrick für dich. Drei Kennzeichen alttestamentlichen Segens. Ich bitte euch, das so gut einzuprägen, wie es nur geht. Das ist sehr wichtig. Fruchtbarkeit, viel Land, viel Vieh, viel Kinder heißt das. Durchaus in der Reihenfolge im Alten Testament. Viel Land, viel Vieh, viel Kinder. Fruchtbarkeit. Dann Gesundheit und Sieg über Feinde. Das war alttestamentlicher Segen. So, und da können wir uns schon mal die Frage stellen. Ist das der gleiche Segensbegriff, den wir heute haben als Gemeinde Jesu? Da könnte man fast sagen, schön wär's, ja, aber das ist nicht so. Das werden wir jetzt schon erahnen. Also wir sehen, im Alten Testament war der Segen Gottes sichtbar. Auf eine kurze Formel gebracht: Fruchtbarkeit, Gesundheit, Sieg über die Feinde. Nun deutet sich der Wandel des Segensbegriffes schon im Alten Testament an, und zwar bereits im Buch Hiob. Da haben wir schon eine Andeutung, dass das nicht immer so bleiben wird mit diesem Segen. Schaut, Hiob war zunächst nach alttestamentlichem Verständnis ganz reich gesegnet. Er hatte viel Land, er hatte viel Vieh und viel Kinder, also Fruchtbarkeit war da, 10 Kinder. Er war gesund und er hatte keine Feinde. Er war also voll gesegnet im alttestamentlichen Sinn. Eines Tages kommen die Hiobsbotschaften und er verliert auf einen Schlag seinen ganzen alttestamentlichen Segen. Er verliert alles, was durch Fruchtbarkeit ihm geschenkt war, Land, Vieh, Kinder. Er wird krank, er sitzt in der Asche und ist voller Geschwüre und er bekommt Feinde. Sogar seine eigene Frau sagt, komm, sag Gott ab und stirb, und wird ihn damit letztlich zum Feind. Und seine Freunde, die sogenannten, diese leidigen Hiobströster, setzen ihm mehr zu, als wie sie ihm helfen können. Hiob erlebt, wie sich auf einmal alles umdreht. Vorher reich alttestamentlich gesegnet, dann den ganzen Segen verloren. Aber in diesem schweren Verlust, in diesen Kämpfen, findet Hiob innerlich etwas, das ihn reicher macht als alles, was er vorher gehabt hat. Er ruft aus, mitten in seinem Ringen: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Hiob 19, Vers 25. Da findet Hiob einen anderen Segen. Das ist der neutestamentliche Segen, der hier schon im Alten Testament aufleuchtet, nämlich in der Gestalt Jesu Christi. Er sagt: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist mir wichtiger als alles andere, was ich verloren habe. Mitten in diesem Ringen, in dieser Depression, in dem Dunkel, leuchtet das auf einmal auf. Hiob 19, 25. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er sich aus dem Staub erheben und so weiter. Dieser wunderbare Lobpreis, dieses Bekenntnis Hiobs. Und später, am Ende des Hiob-Buches, erfahren wir ja, dass Gott Hiob alles zurückerstattet. Hiob 42. Er bekommt wieder 10 Kinder, noch einmal 10 Kinder. Er wird wieder reich, Fruchtbarkeit, und die Feinde sind nicht mehr da. Er wird also völlig wiederhergestellt. Übrigens hier in Klammern eingeschoben: Das Leben Hiobs ist in einzigartiger Weise ein Vorbild für das Volk Israel. Hiob ist ein einziger Typus, ein Vorbild auf das Volk Israel. Israel war zuerst reich gesegnet von Gott, verlor dann alles, 1800, über 70 Jahre, verstreut in die Völkerwelt und nichts mehr gehabt, nicht mal mehr einen Millimeter Boden, gar nichts, alles verloren. Und am Ende stellt Gott sein Volk wieder wunderbar her, eben im Reich der 1000 Jahre, genau wie im Leben des Hiob vorgeschattet. Gut, wir haben gesehen, bei Hiob deutet sich der Wandel des Segensbegriffes an. Zuerst alttestamentlicher Segen, dann verliert er den, findet einen neuen Segen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dann gibt ihm Gott das andere noch dazu. Eine weitere Andeutung der Wandlung des Verständnisses von Segen finden wir im 73. Psalm. Dieser bekannte Psalm von Asaf. Asaf, der Beter des Psalms, hat rasende Schmerzen. Wahrscheinlich Nierenkoliken. Wer das schon mal gehabt hat, weiß, was da abläuft. Also nach alttestamentlichem Verständnis ist dieser Psalmbeter Asaf ungesegnet. Er ist krank, er hat Nierenkoliken. Er spricht davon: Als es mich stach in meine Nieren, da war ich wie ein Tier. Und dann betet er, ich lese das mal oder zitiere nach der Luther-Übersetzung, die hier mir noch besser gefällt. Da sagt er: Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Merkt ihr, genau wie bei Hiob. Er hat alles verloren, er ist ungesegnet, er ist krank. Und jetzt findet er etwas, einen Halt, einen Trost, einen Teil, der ihm so köstlich wird, dass er sagen kann, wenn mir Leib und Seele verschmachtet, wenn ich nur dich habe, frage ich nichts nach Himmel und Erde. Das ist letztlich wieder neutestamentlicher Segen, das ist Jesus Christus, wenn wir den gefunden haben. Also nach alttestamentlichem Verständnis war Asaf ungesegnet, krank, aber innerlich reich gesegnet. Nur hier so angedeutet, noch nicht im vollen Sinn. Das kommt gleich noch. Aber wir sehen das schon angedeutet im Alten Testament, wie Menschen ihren alttestamentlichen Segen verlieren, aber doch reich gesegnet sind, etwas Neues, etwas anderes, etwas Tieferes finden, als sie vorher hatten. Die Hauptwende im Blick auf den biblischen Segensbegriff geschah am Kreuz von Golgatha. Wir müssen das jetzt mal vor dem Hintergrund anschauen. Als unser Herr Jesus angenagelt zwischen Himmel und Erde hing, da war er nach alttestamentlichem Verständnis völlig ungesegnet. Warum? Er besaß weder Land, noch Vieh, noch Kinder. Also keine Fruchtbarkeit. Er war krank. All unsere Krankheit und Schmerzen und Leiden legte Gott auf ihn, Jesaja 53. Er war krank, vom Scheitel bis zur Sohle, war nichts Gesundes mehr an ihm. Und unter dem Kreuz standen seine Feinde und verhöhnten ihn. Genau das, was nach alttestamentlichem Verständnis Fluch ist. Nämlich keine Fruchtbarkeit, keine Gesundheit, aber dafür viele Feinde. Genau das Gegenteil von alttestamentlichen Segen finden wir hier bei Jesus am Kreuz. Fluch. Er war der Verfluchte am Kreuz und er trug nicht zufällig eine Dornenkrone. Die Dornenkrone war das Zeichen des Fluches. Die Dornen treten zum ersten Mal auf nach dem Sündenfall. Als Adam und Eva gefallen sind in die Sünde, da heißt es, da sagt Gott zu Adam, Dornen und Disteln soll dir der Acker tragen. Dornen als Zeichen des Fluches. Und hier finden wir Jesus als den Dorngekrönten. Er ist der, der zum Fluch gemacht wurde am Kreuz. Der Apostel Paulus kann das so wörtlich schreiben an die Galater, Galater 3,13, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Jesus wurde ein Fluch, er wurde Fluch in Person. Aber nun kommt das Großartige. Indem er dort am Kreuz zum Fluch wird und als ein Verfluchter hängt, wo Gott sich abwenden musste, dort vollbringt er die Erlösung für alle Menschen. Von Gott her gesehen ist er reich gesegnet. Von Menschen her gesehen, alle Juden, die da standen, die sahen es verflucht. Verflucht ist, wer am Holz hängt. Aber von Gott her gesehen ist er gesegnet, denn er bringt den größten Segen in die Welt, den es je gab, die Erlösung durch sein Blut. Das geschah dort am Kreuz. Hier kippt das Ganze um. Hier wendet sich das. Da hängt der Verfluchte und er wird zum Segensträger für die Welt und bringt den größten Segen. Und nun ist es nur noch ein letzter Schritt in dieser Kette. Nach Jesu Tod und Auferstehung begann an Pfingsten eine neue Heilszeit. Die Zeit der Gnade oder die Zeit der Gemeinde. Und in dieser Haushaltung gilt jetzt ein ganz neues Segensverständnis. Nicht mehr so wie im Alten Testament, Fruchtbarkeit, Gesundheit und Sieg über Feinde. Sondern ein ganz neues Segensverständnis haben wir jetzt als neutestamentliche Christen. Wir sprechen von geistlichem Segen in Christus. Und dazu müssen wir noch eine letzte Stelle aufschlagen, den Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 3. Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 3. Paulus schreibt ja diesen Brief aus der Gefangenschaft, aus Rom, Er ist gefangen, also äußerlich eine elende Situation, aber er schreibt voll Freude an die Epheser. Epheser 1, Vers 13. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus. So, und da muss uns jetzt auffallen. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Im Alten Testament hatten wir materielle Segnungen, sichtbare Segnungen, Fruchtbarkeit, Gesundheit, greifbar irgendwie, sichtbar. Und jetzt, Gott hat uns gesegnet mit jeder geistlichen, unsichtbaren, immateriellen Segnung in der Himmelswelt. Nicht greifbar hier irdisch wie beim Volk Israel, sondern in der Himmelswelt in Christus. Wenn wir jetzt Zeit hätten und das Kapitel Epheser 1 weiter durchgehen könnten, da wird in den folgenden Versen dieser geistliche Segen in Christus entfaltet. Nämlich, er wählt in Christus vor Grundlegung der Welt. Er löst und erkauft durch sein Blut hier in dieser Zeit und versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das sind die Dinge, die geistlicher Segen bedeuten. Auch bei Paulus gilt das Gleiche, wie wir es eben schon bei unserem Herrn Jesus sahen. Als Paulus im Gefängnis sitzt oder in der Gefangenschaft in Rom und das schreibt, ist er nach alttestamentlichem Verständnis völlig ungesegnet. Er war ja auch Jude, aber er war nicht gesegnet. Er hat weder Land noch Vieh noch Kinder. Keine Fruchtbarkeit. Er ist nicht mehr der Gesündeste. Er hat mindestens ein Augenleiden. Von dem erfahren wir im Galaterbrief, dass er ganz schwache Augen hatte, dass er so große Buchstaben gemalt hat mit eigener Hand, weil er einfach kurzsichtig war. Das muss nicht unbedingt der Pfahl im Fleisch gewesen sein, von dem er an die Korinther schreibt, aber er hatte mindestens ein Augenleiden. Aber er war wahrscheinlich auch um die 60 Jahre und hatte vielleicht noch andere Gebrechen. Er ist nicht mehr der Gesündeste und Paulus hat jede Menge Feinde um des Evangeliums willen, sonst wäre er nicht in Gefangenschaft. Also wieder ganz ungesegnet, alttestamentlich gesehen, aber neutestamentlich reich gesegnet. Er ist voller Freude, voller Frieden, er ist voller geistlichem Segen, sonst hätte er nicht diesen wunderbaren Brief schreiben können. Und so wollen wir hier jetzt noch eine ganz wichtige Schlussfolgerung ziehen an diesem Abend. Wir haben gesehen, der Segensbegriff hat sich verändert im Lauf der Heilsgeschichte. Wir dürfen nicht mehr dieses alttestamentliche Segensverständnis in unsere Zeit einfach hinein übertragen. Das machen nämlich heute nicht wenige Verkündiger. In der sogenannten Pfingst- und charismatischen Bewegung wird viel vom alttestamentlichen Segensbegriff hineingetragen in neutestamentliches Christenleben. Du bist Christ, dann brauchst du nicht mehr krank sein. Du bist Christ, dann brauchst du keine Feinde mehr haben, dann wirst du erfolgreich sein im Beruf, in deiner Familie und so weiter. Du wirst keinen Misserfolg mehr haben. Und du bist Christ, du wirst vielleicht viel Fruchtbarkeit haben im Sinn von Erfolg. Das wird sehr so auf dieser Ebene hineingetragen in die neutestamentliche Zeit und das ist biblisch gesehen neutestamentlich nicht haltbar so. Da kommen wir in Schwierigkeiten, da gehen viele Dinge nicht mehr auf. Lasst uns das hören heute Abend. Am äußeren Wohlergehen kann ich nicht ablesen, ob jemand Christ ist oder nicht. Am äußeren Wohlergehen, sprich, ob jemand gesund ist, ob jemand Erfolg hat im Beruf, ob er reich ist, ob er Wohlstand hat, daran kann ich nicht ablesen, dass der Christ ist. Wenn wir das alttestamentliche Verständnis einfach so übertragen würden, müssten wir heute sagen, alle, die reich und gesund sind und viel Land, Vieh und Kinder haben, die sind reich gesegnet und die das nicht haben, die sind nicht gesegnet oder gar verflucht. Da wären einige von uns auch ganz schön arm, ich auch. Aber so können wir das eben nicht machen und so wollen wir das auch nicht machen. Am äußeren Wohlergehen kann ich heute in unserer Zeit nicht ablesen, ob einer unter Gottes Segen ist. Da kann nämlich einer reich und gesund und erfolgreich sein, aber er ist unter Gottes Fluch. Sein bisschen irdisches Glück steht auf tönernen Füßen. Und wenn Gott ihn wegnimmt, geht er ewig in die Hölle, weil er Christus ablehnt. Das wäre ein ganz, ganz schiefes Bild, wenn wir ihn nur nach dem äußeren, vordergründigen, diesseitigen beurteilen wollten. Aber da kann auch ein Gläubiger sein, in dessen Leben äußerlich viel daneben gegangen ist, aber er ist innerlich reich gesegnet in Christus, in geistlichem Segen. Da kann einer wie unser Bruder Ralf Pohle krank sein. Da kann jemand zum Ralf kommen und sagen, was Ralf, du bist Christ? Das lohnt sich ja gar nicht, du bist krank. Du musst Schmerzen leiden und so weiter. Warum hilft dir dein Gott nicht? Warum macht er dich nicht gesund? Was bringt dir dein Glaube? Kann einer so kommen und er kann sagen, du hör mal, du hast ein falsches Verständnis. Du musst nicht denken, Christentum sei eine Gesundheitsreligion und eine Wohlstandsreligion. Christentum hat etwas damit zu tun, dass ich mit Gott im Reinen bin, dass ich da innen drin Frieden habe und einen Halt habe, der durch alles durchträgt. Da kann einer zu unserer Schwester Siggi Beach kommen und sagen, du Siggi, du bist Christ und jetzt ist deine Beziehung so unter einem dunklen Stern. Da kann einer kommen und kann so zu Siggi sagen. Dann kann sie sagen, du, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich bin trotzdem gesegnet in Christus. Ich bin trotzdem ganz reich gemacht in Christus. Und da kann einer zu dir kommen. Ich kann jetzt nicht alle aufzählen. Kann er wahrscheinlich zu jedem von uns kommen und irgendetwas finden, wo wir noch leiden oder wo Dinge nicht so sind, wie wir es uns wünschen und uns das vorhalten. Und wir können ihm antworten, du bringst da etwas durcheinander. Ich bin reich gesegnet in Christus. Selbst wenn ich in der Führerscheinprüfung durchgefallen bin oder im Krankenhaus oder zu Hause krank liege oder wenn ich einen lieben Menschen verloren habe, dann bin ich und bleibe ich doch gesegnet in Christus, weil der Friede Gottes im Herzen regiert. Ich vergleiche das gerne mit Sahne und Kuchen. Wenn uns der Herr zusätzlich Gesundheit und Wohlergehen schenkt, dann ist das die Sahne auf dem Kuchen. Aber es geht auch ohne Sahne. Hauptsache ist der Kuchen. Sprich, das felsenfeste Wissen, Christus hat mich mit ewiger Liebe geliebt, er hat mich ohne Vorleistung angenommen und er wird mich nie mehr loslassen. Das ist der Kuchen. Das ist das Entscheidende. Damit kann man in die Krisensituationen des Lebens gehen. Mit dem Wissen kann man auch in ein OP geschoben werden. Mit dem Wissen kann man auch auf dem Friedhof stehen. Mit dem Wissen kann man auch andere Stürme des Lebens wirklich meistern. Wenn ich das weiß, ich bin mit ewiger Liebe geliebt. Ich bin ohne Vorleistung angenommen. Und ich werde nie mehr losgelassen. Das ist der Kuchen. Wenn dann obendrauf die Sahne kommt, dass ich auch noch gesund sein darf, vielleicht über viele Jahre meines Lebens, und dass ich auch noch ein bisschen was haben darf an Besitz oder Wohnung und Kinder und all die Dinge dazu, das ist großartig. Aber das Entscheidende ist, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Oder mit Asaf, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. So haben wir jetzt an diesem Beispiel mit dem Segen das einmal durchbuchstabiert, dass wir verschiedene Heilszeiten oder Haushaltungen in der Bibel haben und dass wir einfach schauen müssen, in welcher Heilszeit steht das jetzt, was ich lese? Wem ist das gesagt? Dem Volk Israel oder der Gemeinde? Das sind schon zwei ganz verschiedene Stiefel. Und wie haben sich verschiedene Begriffe, der Begriff Bekehrung oder der Begriff Segen im Laufe der Bibel verändert. Das ist keine komplizierte, hochgradige Theologie. Das kann jeder von uns beim Bibellesen entdecken, wenn er ganz einfach diese Prinzipien beherzigt, dass er darauf achtet, dass sich durch die Bibel dieser rote Faden zieht der Heilsgeschichte und dass er sich vielleicht in 7 solcher Heilszeiten teilt, vor allen Dingen die beiden großen, Gesetz und Gnade. Wenn ich diese beiden unterscheide, dann werde ich schon das Allermeiste richtig machen und vielleicht auch noch ein paar andere dazu. Möchte uns der Herr da helfen, dass wir das praktizieren können, was Johannes eben in der Einleitung sagte, dass wir das Wort der Wahrheit in gerader Weise schneiden können, das heißt, dass wir es richtig teilen können, dass wir es aufteilen können, wo gehört was hin, in welcher Heilszeit. Dann werden wir das nicht durcheinander werfen und werden auch nicht in Schleudern kommen.